This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Willkommen zur 335. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Kurzer Solo-Pod zu den NBA Conference Finals 2021. Ich hatte es gestern kurz auf Twitter angekündigt, dass ich doch keinen Pod raushauen würde, nur zu den Eastern Conference Finals. Ich nehme das jetzt heute hier zusammen. Die Bucks haben die Hawks in Spiel 3 geschlagen, von Sonntag auf Montag. Und jetzt gerade ist Spiel 5 der Western Conference Finals zu Ende gegangen und die Clippers haben auswärts in Phoenix gewonnen, und zwar relativ deutlich, 116 zu 102 waren heute das deutlich bessere Team. Die Suns sind nicht gerade wie ein Team aufgetreten, das ein Sieg von den NBA Finals entfernt war, was mich persönlich als Phoenix Suns Fan auch ziemlich enttäuscht hat. So ist man früh mit 15 Punkten hinten gelegen, konnte zwar im Verlauf des Spiels immer wieder rankommen und einmal im dritten Viertel auch kurz mit einem Punkt sogar noch in Führung gehen, aber die Clippers wollten das heute hier deutlich mehr, sind deutlich fokussierter aufgetreten, der Gameplan war besser und auch die Spielerleistungen der Clippers waren hier einem Elimination Game heute sehr, sehr angemessen. Paul George mit einem Career High 41 Punkten, ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Hawks Bucks war auch über weite Strecken eine knappe Geschichte, im Prinzip bis sich Trae Young leider verletzt hat. Der ist ganz, ganz unglücklich auf einem Schiedsrichter umgeknickt, als er loslaufen wollte an der Seitenlinie. Hat er so einen Schritt nach hinten gemacht, um Anlauf zu nehmen, ist dabei auf dem Fuß vom dort zufällig rumstehenden Schiedsrichter getreten und umgeknickt, hat dann noch weitergespielt, aber war spürbar angeschlagen und jetzt ist Stand jetzt auch nicht mal sicher, ob er heute Nacht spielen können wird. In Spiel 4 im zweiten Heimspiel in Atlanta. Und wenn das der Fall ist oder wenn er nicht fit sein sollte, und darauf deutet jetzt gerade alles hin, dann könnte das hier auch relativ schnell gegessen sein, denn ohne einen Trae Young in Topform, das haben die ersten drei Spiele gezeigt, haben die Atlanta Hawks gegen diese Milwaukee Bucks auch einfach keine Chance. Ja, heute kein Sponsor und keine Non-Supporter, deswegen gibt's auch keine Shoutouts. Ich würde sagen, wir steigen direkt in die Analyse von Clippers Suns ein. Ivica Zubac hat sich im letzten Spiel verletzt, das hatte ich gar nicht mitbekommen, aber das war schon vor dem Spiel bekannt, dass er vielleicht nicht spielen können würde. Hat sich wohl leicht an einem Band im Knie verletzt, war questionable. Und wurde dann auch tatsächlich nicht eingesetzt. Dadurch hat sich die Starting Five auch verändert mal wieder bei den Clippers. Die sind wieder mit Small Ball gestartet. Beverly Jackson, Mann zurück in der Starting Five neben Paul George und Marcus Morris. Marcus Morris hat nach dem Spiel gesagt, dass er schon Stunden vor dem Spiel gemerkt hat, dass er heute deutlich fitter ist, als es bisher in der Serie der Fall war. Der war ja auch angeschlagen mit Knieproblemen, konnte nur wenig Minuten spielen und war einfach nicht auf dem Niveau, wie wir ihn hier schon in den Playoffs gesehen hatten. Und auch wegen ihm sind die Clippers hier deutlich besser aus den Startlöchern gekommen. Und die Suns, also wirklich mieser, mieser Start. Ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben, das war so ein bisschen vom Energielevel her wie in der Regular Season irgendwann im Februar, März, Back-to-Back gegen die Pistons oder so. Aber auf keinen Fall so, als stünde man hier in den Western Conference Finals und wäre nur noch einen einzigen Sieg von den NBA Finals entfernt. Also keine Ahnung, was das war. Das Team schien überhaupt nicht ready, die Clippers dafür umso mehr. Sind direkt auf 16 zu 5 weggezogen. Dann kam endlich das Timeout von Monty Williams. Aus meiner Sicht auch viel zu spät. Wenn ich als Coach sehen würde, dass mein Team hier nur mit Halbgas fährt, zu Hause in einem potenziellen Closeout-Game, dann würde ich sofort ein Timeout nehmen und denen mal den Arsch aufreißen und fragen, Leute, was ist hier eigentlich los? Jetzt auf geht's. Ist nicht passiert. Morris hat die ersten 6 Würfe getroffen, direkt mal 13 Punkte gemacht im ersten Viertel. Die Suns konnten sich dann auch wieder langsam rankämpfen, vor allem, weil sie ein paar Jumpshots getroffen haben. Anfang des zweiten Viertels kam dann DeMarcus Cousins rein und war auch direkt ein Faktor. Chris Paul einen Ball geklaut, Fast Break Layup, im Post-up wieder Šarić kaputt gemacht. Also da hat die wieder in ein paar Minuten direkt mal 10 Punkte gemacht. Und im Prinzip kann man sagen, dass Tyronn Lue gegen die Starting Five mit DeAndre Ayton Small gespielt hat und dann gegen die Backup-Unit der Suns mit Šarić auf der 5 Big Ball mit Cousins. Also Cousins war, nachdem er in der letzten, im letzten Spiel ja nur 4 Sekunden gespielt hat, wo er diesen Freiwurf absichtlich verwerfen wollte und so unrühmlich gegens Backboard geschmettert hat, was ja dann eine Violation war und die Clippers so mit dem Ball verloren haben und die Chancen in der Crunch-Time im letzten Spiel schon stark geschmälert hatten, hat er heute 12 Minuten gespielt, 15 Punkte, 2 Rebounds, 3 Assists, 2 Rebounds auch offensiv. Ja, das war, ich glaube, die waren beide in derselben Possession, hat einen Tip-In gemacht am Ende. 12 Würfe genommen in 11 Minuten. Aber 7 davon getroffen, keinen seiner beiden Dreier, aber auch ein And-One gemacht, also mit Freiwurf noch. Und diese Minuten haben die Clippers mit 6 Punkten gewonnen. Na, jedenfalls haben die Suns überhaupt keine Antworten gefunden gegen den Small Ball der Clippers. Die haben auch, als sie klein gespielt haben, viel Zonenverteidigung gespielt. Auch da hatte Monty Williams offensichtlich gar keinen Gameplan dagegen. Es wurde wieder viel High-Pick-and-Roll gespielt. Clippers haben das gerne geswitcht und dann wussten die Suns nicht wirklich, was damit anzufangen, außer die Mismatches zu attackieren und das haben sie halt oft nicht besonders effektiv getan. Ayton wurde komplett aus dem Spiel genommen von den Clippers, aber auch von den Suns, die dann auch aber aus den Räumen, die Ayton quasi geschaffen hat, dadurch, dass er mehrere Defender in der Zone gebunden hat, damit konnten die Suns dann auch nichts anfangen. Also das war alles ziemlich frustrierend anzuschauen. Ayton am Ende nur mit 10 Punkten, 5 von 9 aus dem Feld, kein einziges Mal in der Freiwurflinie, 11 Rebounds zwar wieder, auch 3 davon offensiv, aber das war nicht annähernd so dominant wie noch im letzten Spiel, vor allem auch defensiv nicht. Also ich weiß nicht, ob Tyronn Lue das ohnehin gemacht hätte, so viel Smallball zu spielen, ohne die Zubats-Verletzung. Aber das hat ihm jetzt hier heute schon sehr gut in die Karten gespielt, denn die Clippers konnten da ziemlich viel anfangen mit ihrem verbesserten Spacing. Die Clippers hatten zur Halbzeit auch 11 von 12 am Korb abgeschlossen, 6 von 10 aus der Floater Range, also haben in der Zone komplett dominiert. 34 Punkte in der Zone zur Halbzeit schon, die Suns nur 8 und nur 2 von 5 am Korb, 2 von 8 aus der Floater Range, also total abgekackt. Clippers auch 13 zu 3 Fast Break Punkte zur Halbzeit, also die Easy Buckets in Anführungsstrichen, die haben die Clippers total dominiert, deswegen haben sie zur Halbzeit auch mit 7 geführt, 59 zu 52. Die Suns konnten nur einigermaßen mithalten, weil sie ihre Jumpshots ganz gut getroffen haben. 8 von 17 Dreiern zur Halbzeit, die Clippers nur 4 von 16. Das macht natürlich einen Riesenunterschied aus. Die Suns hatten schon ihre Szenen. Wie gesagt, Booker und auch Chris Paul, die sind schon in ihre Jumpshots reingekommen. Und vor allem Booker hatte auch einen sehr guten Tag von Downtown. Der hatte zur Halbzeit schon 4 seiner 5 Dreier getroffen. Auch noch einen schönen Buzzerbeater kurz vor der Halbzeitpause oder zur Halbzeitpause getroffen. Die Suns hatten noch ungefähr 3 Sekunden, hatten Einwurf, wunderschönes Play. Ayton mit dem Handoff am Halfcourt. Booker schafft es bis zur Dreierlinie, baut noch einen Fake mit ein, sein Defender fliegt an ihm vorbei, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube es war Beverly oder Mann, und netzt dann den Buzzer-Beating-Dreier ein zum 52 zu 59, sonst wären sie da mit 10 hinten gewesen. Auch Cam Johnson hatte in der ersten Halbzeit seine beiden Dreier getroffen. Aber bei den Clippers, Marcus Morris hat gespielt wie ein Star, der hatte zur Halbzeit schon 20 Punkte, 8 von 10 aus dem Feld. Cousins, wie gesagt, seine 10, auch Reggie Jackson war schon sehr gut ins Spiel gekommen, 14 Punkte, 3 Assists zur Halbzeit und Paul George hatte auch schon 11 Punkte, 4 Rebounds und 4 Assists bei guten Quoten. Im dritten Viertel sah es dann kurz so aus, als würden die Suns mit ein bisschen mehr Pace spielen, was ich ja quasi schon die gesamte Serie fordere und dass sie auch defensiv ein bisschen fokussierter aussahen. Mikal hat direkt mal Terrence Mann geblockt, dann vorne einen Baseline-Pull-Up-Jumper reingehauen. Dann hat er im Fastbreak einen Pull-Up-Dreier auf der Linie genommen, den aber nicht getroffen. Und ich habe mich dann schon kurz gefragt, wacht Bridges jetzt auf und kann ihm mal ein paar Akzente setzen? Aber danach ward er eigentlich nicht mehr gesehen. Der hat im ganzen Spiel nur 5 Punkte gemacht in 28 Minuten Spielzeit. Also Monty Williams hat ihm dann anscheinend auch irgendwann nicht mehr vertraut. Denn potenzielles Elimination-Game und Bridges sieht nur 28 Minuten, Crowder nur 27 Minuten, beide ohne Foul Trouble. Das sind schon keine besonders guten Zeichen. Crowder auch nur mit 4 Punkten am Ende, keinen seiner 4 Dreier getroffen. Crowder hatte 6 Assists, bisschen untypisch für ihn. Ich hatte es hier im Pod auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube in der Serie gegen die Lakers war das ein paar Mal zum Tragen gekommen, dass er ein sneaky guter Pass ist, aber heute war er auch ein bisschen shaky unterwegs und hat ein paar komische und schlechte Pässe gespielt, was dann meistens doch irgendwie gut gegangen ist, aber also heute hat er nur einen Turnover gemacht, aber das ist einfach nicht so sein Game. Also Anfang des dritten, da war es dann auch relativ knapp. Da sind die Suns dann auch mal kurz einmal in Führung gegangen mit einem Punkt nach einem Chris Paul Pull-Up Midranger aus dem Pick and Roll. Aber dann hat Paul George komplett übernommen. Der hat heute auch ziemlich körperlich und aggressiv gespielt, ist konsequent zum Korb gegangen, gegen Crowder, gegen Bridges, auch gegen Ayton gefinisht, war ihm alles egal. Der hat hier im dritten Viertel mal locker 20 Punkte rausgeknallt. Im Spiel war er 7 von 7 am Korb, 3 von 5 aus der Floater Range, beide langen Zweier getroffen und 3 von 6 von Downtown. Also er hat heute auch weniger gechuckt, als er das hier schon in manchen Spielen in der Serie getan hatte. Kaum schlechte Dreier oder lange Zweier genommen oder so. War total locked in. Im vierten Viertel sah er mal kurz müde aus, da komme ich dann gleich noch zu, aber unterm Strich war das ein sehr, sehr starkes Spiel von Paul George und wie gesagt, der hat er im dritten Viertel dann komplett übernommen. Da gab es dann eine Szene, da hat Patrick Beverley Chris Paul über einen Screen von DeAndre Ayton gejagt. Chris Paul wollte ihm das Shooting Foul anhängen, geht in die Shooting Motion, wird dann von Patrick Beverley, der ihn halt wie gesagt über den Screen verteidigen möchte, komplett unterlaufen. Chris Paul fällt ein bisschen ungünstig auf den Rücken, bleibt dann auch erstmal liegen. Patrick Beverley hat sich dann auch über Chris Paul lustig gemacht, weil er halt verdeutlichen wollte, dass Chris Paul dieses Foul schinden wollte, indem er halt in die Wurfbewegung reingegangen ist. Fand ich ein bisschen daneben, aber im Prinzip fand ich, dass es jetzt kein unsportliches Foul war oder irgendwas, einfach ein bisschen dumm gelaufen. Aber Patrick Beverley hat dann Flagrant Foul bekommen dafür. Das heißt, es waren dann 3 Freiwürfe, weil es ein Shooting Foul war für Chris Paul und der Freiwurf für das Flagrant und Ballbesitz, aus dem dann noch ein Alley-Oop von Chris Paul auf DeAndre Ayton entstanden ist. Also glücklicher Ausgang für die Phoenix Suns in dem Fall, aber danach haben die Clippers erstmal einen 8-0 Run hingelegt und sind wieder ein bisschen weggezogen. Gegen Ende des dritten Viertels, da hat dann Devin Booker auch wiederholt mal in Transition attackiert, hat Beverley sein viertes Foul angehängt, Batum noch ein Foul angehängt. Also Booker hatte unterm Strich auch kein schlechtes Spiel. Teilweise hat er es ein bisschen sehr forciert, aber hatte 31 Punkte am Ende, 4 Rebounds, 3 Assists, 3 Turnovers aber auch. In der zweiten Halbzeit hat er keinen Dreier mehr getroffen, 4 von 6, 11 Mal an der Linie, 9 davon getroffen. Aus dem Zweierbereich war er nur 5 von 16. Also er hat sowohl am Korb nicht viel gefinisht, aber nur 1 von 5, aber auch von seinen Pull-Up-Zweiern, da war einiges daneben. Also unterm Strich schon noch ein effizientes Spiel. 31 Punkte aus 27 Shooting Possessions. Aber auch bei ihm hat mir so ein bisschen die Balance gefehlt. Also oft über 2-3 Defender versucht zu finishen, anstatt noch einen Kick-Out-Pass zu spielen oder vielleicht doch mal noch nach einem Ayton-Lob zu gucken. War einfach nicht ganz vergleichbar mit den besten Spielen von Devin Booker bisher in diesen Playoffs. Na, Cousins hat dann am Ende des dritten Viertels noch diese Szene gehabt, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, mit mehreren Tipps, wo er dann noch den Ball reingetippt hat zum 91-78, die Clippers dann also schon mit 13 Punkten Führung ins vierte Viertel. Die Suns konnten dann nochmal einen 8-0 Run hinlegen, getragen von eben Devin Booker und auch Chris Paul. Booker ein Stepback über DeMarcus Cousins nach einem Switch reingeknallt, dann noch ein Fadeaway über Reggie Jackson. Chris Paul hat einen Pull-Up Midranger reingenagelt und da war man auch wieder dran auf 5 Punkte. Dann gab es eine komische Szene. Chris Paul hatte eigentlich einen ziemlich offenen Dreier, hat dann aber erst noch einen Pump-Fake gemacht und dann hat er den Dreier genommen über den Closeout und das, finde ich, hat man die letzten Spiele immer wieder gesehen, dass Chris Paul nicht gleich den ersten guten Wurf nimmt, sondern irgendwie zögert und dann einen schlechteren Wurf nimmt. Also der ist überhaupt nicht im Rhythmus, hat auch keinen seiner 6 Dreier getroffen. 22 Punkte, 8 Assists, das liegt sich ganz okay, aber ich finde, er hatte echt kein gutes Spiel. Auch defensiv wieder, das hatte ich auch schon nach dem letzten Spiel hier gesagt, mit auffallend vielen schlechten Szenen, wo einfach sein Mann nicht aufnimmt oder nicht richtig hilft oder er ist zwar da, aber hat überhaupt gar keinen Impact. Das bin ich so von ihm überhaupt nicht gewohnt eigentlich. Heute 8 von 19 aus dem Feld, alle 6 Freiwürfe getroffen, aber 22 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist nicht toll. Und das war auch einfach kein starkes Spiel von ihm, wenn man sich das so angeguckt hat. Auf keinen Fall. Dann fand ich, dass man Paul George ein bisschen angemerkt hat, dass er eventuell müde ist. Ich habe auf Twitter auch gelesen von Zach Cramp von The Ringer, dass er vor Start dieses Spiels 126 Minuten mehr in diesen Playoffs gespielt hat als der Spieler mit den zweitmeisten Minuten. Also Paul George hat mit riesigem Abstand die meisten Minuten gespielt in diesen Playoffs bisher. Auf Platz 2 ist übrigens Trae Young. Und da George jetzt in dem Spiel über 40 Minuten sogar abgerissen hat, hat er jetzt 166 Minuten mehr als Trae Young gespielt und auch jeder andere Spieler. Und 166 Minuten, das sind im Prinzip nochmal 4 Spiele extra mit über 40 Minuten im Schnitt. Ja, so kann man sich's vorstellen. Als hätte Paul George nochmal 4 extra Spiele mit 40 Minuten abgerissen im Vergleich mit jedem anderen Spieler in diesen Playoffs. Und das sieht man ihm ja manchmal so ein bisschen an im vierten Viertel. Und so auch hier, da hat er ein paar Turnovers dann begangen. Beim Dribbling den Ball verloren. Booker hat dann aber in Transition auch einmal den Layup erzwungen, anstatt einen aus meiner Sicht relativ einfachen und offensichtlichen Alley-Oop-Pass auf Cam Johnson, der gut mitgelaufen war, zu spielen. Bei der nächsten Gelegenheit, da hat dann Cam Johnson den Steal selbst einsammeln können und hat in Transition gepusht und den Layup and One abschließen können gegen Marcus Morris. Nach diesem and One Layup, da hat, oder beim Ausboxen während dieses Freiwurfs, da hat dann auch Paul George noch Torrey Craig einfach so weggeschoben, weggerammt mit seinem Off-Arm, den er sowieso ganz gerne einsetzt. Also da sah Paul George mal kurz nicht so toll aus in ein paar Szenen, aber der soll ja seinem sehr, sehr starken Spiel keinen Abbruch tun. Paul George am Ende mit 41 Punkten, 13 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, auch 6 Turnovers, aber alle 8 Freiwürfe getroffen dieses Mal. 15 von 20 aus dem Feld, das ist sehr, sehr krass. Hat es ja vorhin schon angedeutet, als ich seine Quoten aus den verschiedenen Shooting Zones vorgelesen habe und eben 3 seiner 6 Dreier. Das sind 41 Punkte aus 24 Shooting Possessions. Das ist abartige Effizienz. Morris mit 22 Punkten aus 17 Shooting Possessions. Auch noch stark. Also nach diesem End-One-Layup von Cam Johnson und dieser Ausbox-Aktion da von Paul George, da waren die Suns nochmal auf 4 Punkte dran, 98 zu 94. Und dann hat aber im Prinzip Reggie Jackson übernommen. Er hat erstmal einen wichtigen Dreier reingeknallt. Auf der anderen Seite konnte Aiden dann zwar mal einen Offensiv-Rebound sichern, aber konnte da im Traffic dann nicht selber abschließen. So einen kleinen Push-Shot. Dann hat Reggie Jackson nochmal einen Spot-Up-Dreier reingehauen. Und dann, ich glaube, das war nach einem Steal, noch einen Fast-Break-Dunk zum 108 zu 96. Das war dann 12 Punkte Vorsprung bei noch, ich glaube, ungefähr 5 Minuten zu spielen. Da habe ich schon gedacht, das wird, glaube ich, heute nichts mehr. Dann kommt noch eine sehr, sehr dämliche Szene, über die ich mich schon auf Twitter aufgeregt habe, von Jay Crowder, hat bei einem Closeout Paul George gefoult, der Ball war eigentlich schon weg, hat ihm dann so ins Gesicht gehauen, ziemlich unsportliche Aktion, sowas ähnliches hat Giannis neulich auch bei Trae Young gemacht, habe ich im Pod auch besprochen, das hat dann auch eine Review getriggert und gab auch ein Flagrant One, völlig zu Recht in dem Fall, und war dann so eine 4-Point-Possession am Ende. Und dann stand es 112 zu 96. Also das ist halt auch so ein Foul. Wieso haust du deinem Gegenspieler da ins Gesicht? Denkst du, das merkt niemand? Du bist eigentlich nur 12 Punkte hinten, 4 Minuten vor Schluss. Das ist schwer, aber noch nicht unmöglich. Aber dann machst du sowas beim Dreierfoulen und dann halt noch unsportlich. Dann sind es halt auf einmal 16 Punkte und dann ist das Ding halt gegessen. Und so war es auch. Die Suns sind nicht mehr rangekommen. Am Ende gab es sogar noch Garbage Time. Und so haben die Suns hier ein ziemlich uninspiriertes Spiel verloren, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich unentschuldbar und ein bisschen peinlich, mit wie wenig Energie die hier ins Spiel gekommen sind, dann wie schlecht dieser Gameplan auch aussah gegen Small Ball, gegen die Zone oder auch gegen die Switches. Da waren auch teilweise minutenlang, hat man da kein richtiges Play gesehen. Wenn man da mal wieder eins gesehen hat, hat es meistens auch funktioniert, aber das bin ich so von Monty Williams auch gar nicht gewohnt. Dann, dass man der Andrew Ayton überhaupt nicht eingebunden bekommen hat mal wieder. Und klar, Marcus Morris, der hat schwierige Würfe getroffen, Reggie Jackson auch, das kennen wir mittlerweile schon, Paul George ist ein Star, das muss man von ihm auch mal erwarten. Aber da muss man trotzdem Lösungen finden und kann sich dann nicht auf so einen Tough Shot Shooting Contest irgendwie einlassen. Da war einfach viel zu wenig Balance drin. Die Suns, die sind während der Regular Season eines der besten Passing-Teams gewesen und das war heute einfach zu viel Hero-Ball von Booker und auch Chris Paul. Dafür waren die heute nicht gut genug unterwegs. Da bewegt sich gerade fast gar nichts mehr. Weder Off-Ball noch der Ball. Ist ein Stück weit auch normal in den Playoffs, aber das ist gerade einfach zu einseitig, zu leicht ausrechenbar, auch zu statisch. Und wie gesagt, für so eine Shot-Selection, da treffen Booker und vor allem auch Chris Paul gerade schlicht nicht gut genug. Also war es ein bisschen schade, dass man heute so ein gutes Shooting-Game von Devin Booker von hinter der Dreierlinie jetzt verschenkt hat. In der zweiten Halbzeit haben die Suns dann aber auch nur noch einen ihrer 9 Dreier getroffen als Team. Und dann konnte man halt den Small Ball, beziehungsweise auch die Defense mit DeMarcus Cousins, überhaupt nicht bestrafen. Man hat einfach keine einfachen Würfe bekommen in der Zone. Unglaublich. Aber auf der anderen Seite größten Respekt an die Clippers, die einfach nur locked in waren. Marcus Morris mit einer Star-Level-Performance, wie gesagt, quasi Revenge-Game gegen die Suns, gegen sein altes Team. Da hat er ja noch eine Rechnung offen gehabt. Reggie Jackson mit konstanter Leistung und immer wieder wichtigen Buckets. Vor allem dann am Ende hat er im Prinzip das Spiel dann vorentschieden mit den Dreiern und dem Dunk. Und Paul George halt mit einem Masterpiece, ja, Career Player of High, 41 Punkte, sehr, sehr effizient, kaum gechuckt, konstant attackiert, Mismatches ausgenutzt, auch gute Pässe gespielt. Und Tyronn Lue, ich kann mich nur wiederholen hier in diesem Podcast, ist ein Boss in Elimination Games. Also wenn sein Team ausscheiden könnte, ist er jetzt bei 10 Siegen bei nur 2 Niederlagen. Also das heißt übersetzt, sein Team hätte jetzt schon 12 Mal ausscheiden können, seit der Headcoach ist, also Clippers und Cavs, und sind aber nur 2-mal ausgeschieden und haben 10-mal das Ausscheiden verhindert mit dem Rücken zur Wand. Das ist ein ganz, ganz starker Coaching-Job, das ist eigentlich unfassbar. Also ist auch mit großem Abstand All-Time die beste Bilanz in solchen Elimination-Games. Und die beiden Male, die er ausgeschieden ist, waren ja logischerweise dann die Playoffs 2000, also die Finals 2017 und 2018 mit Cavs. 2016 hat er gewonnen, 17, 18 ausgeschieden und jetzt ist er das erste Jahr bei den Clippers und bisher noch nicht ausgeschieden. Ganz, ganz starke Coaching-Leistung, das Team dann auch so mental vorzubereiten und wie gesagt auch sein Gameplan. Also da war ein Gameplan erkennbar und bei den Suns halt leider nicht. Ich bin gespannt, was Monty Williams im nächsten Spiel zeigt und auch wie die Spieler da jetzt reagieren. Also Cam Johnson war der einzige Suns-Spieler, dem ich heute echt keinen Vorwurf machen würde. Der hatte 14 Punkte in 23 Minuten, 5 von 6 Würfen getroffen, alle 3 Dreier. Auch der einzige, der in der zweiten Halbzeit noch einen Dreier getroffen hat. 4 Rebounds, 3 Steals. Vielleicht mit Abstrichen noch Booker, der zumindest mal attackiert hat, aber auch viele Szenen hatte, die er nicht ideal gelöst hat. Und alle anderen, da war das einfach nix. Auch Payne heute wurde defensiv total abgekocht. 5 Punkte, 2 von 6 aus dem Feld. Šarić 1 von 4 aus dem Feld. Habe auch das Gefühl, dass sich Williams noch nicht so richtig zwischen Nader und Craig entscheiden konnte. Teilweise haben sie auch nebeneinander gespielt. Einfach weil Payne defensiv nicht mehr spielbar war. Dann hat er quasi mit Point Book und dann einen Haufen Wings gespielt. Heute war Craig ein bisschen besser, aber so viel hat sich das jetzt nicht genommen. Aber ich würde schauen, dass man Bridges auf jeden Fall besser ins Spiel bekommt. Der, im Gegensatz zu Crowder, ist der auch nicht nur ein Spot-Up-Shooter. Ja. Der ist auch ein guter Cutter, kann auch ein bisschen was aus der Midrange oder Floater-Range machen, kann mal zum Korb gehen, sollte in Transition vor allem. Bridges ist ein starker Scorer in Transition, genauso wie natürlich Booker, Payne, Cameron Johnson. Aber dazu müssen sie halt auch Gelegenheit bekommen. Und dazu braucht man natürlich auch Stops. Und da kommt dann wieder Ayton ins Spiel. Da muss Chris Paul besser sein. Auch Chris Paul, also als auch als Leader, da muss mehr kommen, wenn er jetzt auch zum ersten Mal in seiner Karriere in die Finals möchte. Und Crowder könnte vielleicht mal wieder einen Dreier treffen. Das wäre ganz schön. Und nochmal kurz zu den Refs. Also ich habe gesehen, dass sich viele Suns-Fans über die Refs beschwert haben. Die hatten halt eine komische Linie, aber ich finde, die haben unterm Strich relativ viel laufen lassen, haben auch viele Fouls an Paul George zum Beispiel nicht gepfiffen. Das Flagrant One an Patrick Beverley war ein Witz. Also ich finde jetzt nicht, dass die Suns hier heute besonders unter der seltsamen Linie der Refs gelitten haben. Das war hier ganz sicherlich nicht der Faktor, wieso man mit 14 verloren hat. Da müssen sich die Suns schon in die eigene Nase fassen. Ja, das reicht jetzt auch zu dem Spiel, würde ich sagen. Dann noch kurz zu Bucks Hawks. 113 zu 102 haben die Milwaukee Bucks in Atlanta gewonnen. Wie vorhin schon angedeutet, war das Spiel meiner Meinung nach relativ offen, bis erstmal Trae Young sich da verletzt hat, Ende des dritten Viertels, und bis dann im vierten Viertel auch Chris Middleton total übernommen hat. Also so wie Paul George heute im dritten Viertel 20 Punkte gemacht hat, hat Middleton eben gestern im vierten Viertel 20 rausgehauen, insgesamt 38 gemacht. War auch mit Abstand das beste Spiel der Serie von ihm. Auch Giannis hatte wieder ein starkes Game und deswegen war das dann am Ende hier auch nicht mehr knapp. Sah aber erstmal ganz gut aus für die Hawks im ersten Heimspiel. Sind auch direkt, was heißt auch, also weil die Clippers hier heute auch früh weggezogen sind. In dem Spiel war es so, dass die Hawks früh weggezogen sind. 7-0, 12-2, 22-8. Auch weil Trae Young einen sehr starken Start ins Spiel hatte, hat direkt mal einen Charge gezogen. Bogdanović hatte 2 Steals und hat auf Capella vorgepasst, der dann Run-Out-Dunks hatte, 2 Stück. Hurt hat einen Dreier reingeknallt. Trae hat einen tiefen Dreier nach einem Screen am Half-Court reingenagelt. Also allgemein, die Hawks haben viel mit High-Pick-and-Rolls auch gearbeitet. Trays Floater-Game war am Start, hat auch so einen Moonshot-Floater, ich glaube über Brook Lopez war das reingehauen. Collins hat einen Spot-Up-Dreier getroffen, also bei den Hawks ging am Anfang alles, das war vielleicht auch nicht ganz nachhaltig, dieses Shooting oder diese Offense. Bei den Bucks ging erstmal nichts, aber dann Chris Middleton hat dann erstmal auch 3 schöne Assists in Folge gespielt, Drew hat den Runout Layup. Also die, was die Bucks auch machen, ist, dass sie nach ihren Contests meistens gegen Trae Young halt auch direkt weiterlaufen und dann direkt einen Empfänger haben für einen langen Outlet Pass in Transition für einen Layup oder Dunk. Das machen die ganze Zeit und die Hawks bekommen das überhaupt nicht in den Griff. Auch in dem Spiel wieder war die Transition Defense eine einzige Katastrophe. Bobby Portis hat wieder eine relativ große Rolle gespielt, kam früh für Giannis rein, hat direkt mal ein Pick-and-Roll-Defensive-Coverage verkackt und Trae Young einen weit offenen Dreier beschert. Trae hatte so früh 10 Punkte, 4 seiner ersten 5 Würfe getroffen. Ich fand auch, dass Bogdanović sich besser bewegt hat in dem Spiel, konnte auch in der Szene mal Drew Holiday defensiv vor sich halten, aber am Ende des Spiels hat er wieder katastrophal getroffen. Hat mich dann fast ein bisschen überrascht. 3 von 16 stand am Ende, auch nur 2 seiner 10 Dreier getroffen, also einen seiner 6 Zweier dann folgerichtig. Giannis hat, glaube ich, 1 von 5 aus dem Feld gestartet, kam dann aber wieder nach einer kurzen Pause rein, Ende des ersten Viertels, und hat sofort attackiert. Und Jakob Kongwu war reingekommen, den per Drive, hat direkt 2 Freiwürfe gezogen. Ich fand aber, dass Okongwu mehrere Szenen hatte, in denen er richtig gut aussah defensiv gegen Giannis Antetokounmpo, hat ihn einmal von hinten geblockt, dann noch im ersten Viertel, dann später hat ihm einfach so den Ball entrissen, also gestealt. Nee, ich glaube, es gab einen Jumper dann, aber wie dem auch sei, also Okongwu zeigt hier auch weiterhin sehr, sehr gute Ansätze als Rookie in seinen ersten Playoffs. Einmal haben die Bucks auch versucht, ein Pick and Roll von Trae Young zu pre-switchen, also den Defender des Screens schnell auszutauschen. Das sollte dann Thanasis übernehmen statt Brook. Und dazu musste Thanasis halt von Gallinari wegrotieren. Und das hat Trae Young aber sofort gecheckt und hat direkt den Pass auf den offenen Eckendreier für Gallinari gespielt. Das war dann aber auch sein erster Assist. Davor hat sich Trae Young sehr, sehr auf sein eigenes Scoring konzentriert, weil er eben auch die Looks bekommen hatte von der Bucks Defense. Die Bucks konnten sich aber halt, wie gesagt, im Lauf des ersten Viertels ja wieder rankämpfen und waren dann auch nur noch mit 5 hinten, nachdem Chris Middleton einen Pull-up aus der Midrange zum Ende des Viertels noch reingehauen hat. 27-32. Zweite Viertel haben die Bucks dann auch genommen, vor allem weil Giannis komplett dominiert hat, hatte in Transition einen heftigen Slam gegen Lou Williams, der ihm dann nur noch als einziger im Gegenstand natürlich da gar nichts machen kann, dafür ist er viel zu klein und viel zu schmächtig, und Giannis hat seine langen Arme ausgefahren und ihn einfach reingeslammt. Giannis ist im Prinzip nach Belieben zum Ring gekommen, vor allem wenn Capella nicht drauf war. Gerade im zweiten Viertel, da waren beide Teams dann auch small, also Giannis auf der 5 bei den Bucks und bei den Hawks dann halt Collins. Und das haben die Bucks, haben die Hawks relativ viel gemacht in dem Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt jemals eine Sekunde small spielen sollten gegen die Bucks, wenn Giannis auf dem Feld ist, weil das zerstört er einfach. Da kommt jederzeit zum Korb. Er kann seine Spin-Moves anbringen, weil die Hawks das nicht ansatzweise so gut verteidigen, wie die Nets das noch getan hatten. Wie gesagt, in Transition haben die Bucks ständig gescored. Das konnten die Hawks überhaupt nicht verhindern. Also offiziell hatten sie nur 11 Fast-Break-Points, aber hatten halt auch viele Punkte noch in Early Offense. Insgesamt im Spiel auch 56-34 Points in the paint, die Bucks. Die Hawks konnten das aber so ein bisschen abwehren da im zweiten Viertel. Vor allem, weil Trae wieder so eine kleine Show abgeliefert hat. Hat einen super tiefen Dreier über Giannis Antetokounmpo. Einmal hat er PJ Tucker so ausgetanzt, als er in die Zone gezogen ist mit Dribblings, und hat dann einen ziemlich geilen Pass an der Baseline direkt auf Kevin Huerter, der auf der gegenüberliegenden Seite in der Corner stand und einen Dreier reingenagelt hat. Dann haben die Bucks aber ihrerseits noch einen 10-0 Run hinlegen können bis zum Ende der ersten Halbzeit, und da stand es dann 56-56. Trae hatte 17 Punkte, 3 Assists zur Halbzeit. Giannis hatte 16 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists zur Halbzeit. Middleton war schon bei 13, 6 und 5. Holiday hatte auch schon 7 Assists. Die Bucks waren in erster Linie nicht in Führung. Wie gesagt, im Zweierbereich haben sie ziemlich dominiert, weil sie nur 3 ihrer 14 Dreier getroffen hatten, und die Hawks standen eben noch bei 10 von 22. Und das hatte ich ja schon x-mal gesagt im Pod, dass die Hawks, wenn sie hier eine Chance haben wollen in der Serie oder in dem Spiel, ihre Dreier wahrscheinlich ziemlich gut treffen müssen. Anfang des dritten haben die Hawks dann nochmal einen kurzen Run hingelegt. Trae hat wieder seinen Floater getroffen, Dreier reingeknallt, dann aus dem Pick and Roll auch noch ein Dreier. Also ich fand, dass die Bucks Defense hier nicht mehr so gut aussah wie noch im letzten Spiel. Da haben ja Lopez und Holiday vor allem im Zusammenspiel in der Pick and Roll Defense sehr, sehr gut funktioniert. Das war jetzt heute wieder nicht mehr so der Fall. Entweder war Brook zu weit weg, hatte Trae einen freien Pull-up, oder er ist zu nah an ihn reingekommen und dann konnte er nicht mehr recovern, hat dann einen And-One-Finish gehabt am Korb und hatte dann schon früh 28 Punkte hier im dritten Viertel. Huerter hatte auch wieder ein richtig gutes Spiel, wie ich finde. Er hat einmal Jrue Holiday bei einem Dreier geblockt, der war völlig überrascht. Dann hat er im selben Angriff noch fast bei einem Close-Out Pat Connaughton geblockt, oder vielleicht hat ihn sogar geblockt, der hat auf jeden Fall einen Airball geworfen. Huerter hatte am Ende auch 3 Blocks in dem Spiel. Ja, 11 Punkte, 7 Assists, auch wieder 4 Rebounds und 3 Blocks. Also die Hawks durchaus mit einem guten Spiel hier auch noch im dritten Viertel. Aber die Bucks haben dann einen kleinen Run hinlegen können, um dann erstmals die Führung zu holen, 82-80, nachdem Portis in der Early Offense so ein Deep Seal gegen Lou Williams hatte. Das war, glaube ich, wieder nach so einem Runout. Also hat sich da am Korb positioniert gegen Lou Williams, der da oft der letzte Mann da war. Also da müssen die Hawks auf jeden Fall eine Lösung finden. Das bringt's einfach nicht. Da muss irgendjemand sein, der Portis und Giannis da ansatzweise daran hindern kann, da ständig irgendwelche Layups und Dunks zu haben. Giannis hat im dritten Viertel auch einen Pull-Up-Dreier. Ich glaube, er hat in dem Spiel ein von 2 getroffen. Der eine war ein Airball. Auch seine Freiwürfe heute wieder nicht so gut gefallen. 6 von 13 hat er auch wieder ein Airball gehabt. Also ich finde es ja, wie gesagt, habe ich ja neulich schon erwähnt, sehr, sehr gut, dass er trotzdem noch so aggressiv zum Korb geht, keine Angst hat davor, gefoult zu werden, die Freiwürfe dann einfach nimmt, auch wenn er immer wieder wirklich üble Misses da hat. Aber unterm Strich wieder 33 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals und ein Block. 4 Turnovers zwar auch, aber 33 Punkte aus 27 Shooting Possessions, das ist trotzdem sehr, sehr stark. Und ihn kann einfach keiner verteidigen. Also Capella kann es nicht wirklich, aber deutlich besser als jeder andere in diesem Kader. One-on-one ist sowieso kaum zu stoppen, das ist klar. Aber wie gesagt, ich würde anstelle der Hawks versuchen, alle Minuten, die Giannis drauf ist, mit Capella zu spielen. Auch wenn Capella natürlich offensiv, wenn er nicht gerade dunken kann, keine besonders große Hilfe ist. Und dabei kann er dann halt auch gefoult werden, was heute auch ein paar Mal passiert ist. Und er hat keinen seiner 4 Freiwürfe getroffen. Aber defensiv ist es, glaube ich, ohne ihn absoluter Selbstmord. Naja, dann auf jeden Fall ist Trae Young dann eben, als dieses Spiel gerade sehr knapp und unterhaltsam war, eben auf dem Fuß des Schiedsrichters umgeknickt und ist dann auch in die Umkleide gegangen, kam dann zwar später wieder, aber war dann halt nicht mehr derselbe. Ende des dritten gab es noch eine kontroverse Szene, da gab es ein 4 gegen 1 Fastbreak von 4 Bucks gegen Lou Williams, also ich habe ja gerade schon angesprochen, wie wenig Lou Williams als Fastbreak-Verteidiger machen kann. Und einer von den 4 Bucks-Angreifern war Bryn Forbes und der hat einen Dreier bekommen an der Dreierlinie, einen freien, und hat den dann genommen. Und da ist halt die Frage, ist das ein guter Wurf oder sollte man ein 4 gegen 1 Fastbreak vielleicht so ausspielen, dass man einen Layup oder einen Dunk hat? Denn selbst einen freien Dreier treffen ja, das habe ich hier im Pod auch schon ein paar Mal angesprochen, selbst die besten Schützen, da gehört Forbes eigentlich dazu, nur so mit maximal 50%. Ja, und das ein Dreier mit 50% Quote ist halt ein erwartbares Offensivrating von 150. Und wenn man das halt einem Zweier, der vielleicht zu 90% drin ist, wenn es ein Layup ist oder ein Dunk, gegenüberstellt, dann ist das halt ein Offensivrating von 180. Was zu erwarten ist. Aber wenn 4 Mann nach vorne rennen, dann kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich einen Offensiv-Rebound bekommen, wenn der nicht gerade irgendwie jetzt ausspringt. Und ist dann auch passiert, also Giannis hat dann den Offensiv-Rebound bekommen und wurde gefoult, hat aber nur einen seiner beiden Freiwürfe getroffen, was halt wiederum nur ein Punkt pro Possession ist, also ein Offensivrating von 100. Ja, also sind so ein paar Gedankenspiele, die man da vielleicht mal machen kann, um zu überlegen, was in der Situation die richtige Lösung wäre. Und grundsätzlich kann man nur immer wieder wiederholen, dass auch Analytics hier dazu raten, den Dunk oder den Layup zu machen, weil das einfach die meisten Punkte verspricht im Schnitt. Und das haben die Bucks ja nicht gemacht. 83 zu 85 lagen die Bucks dann auch noch hinten, als es ins vierte Viertel ging. Trae hat dann auch nochmal einen tiefen Dreier reingehauen. Aber die Defense der Hawks, die war teilweise echt nicht gut. Es war halt wieder Smallball gegen Smallball, also ohne Capella im vierten Viertel. Und Chris Middleton ist dann komplett ausgerastet, hat direkt mal 4 Dreier reingeknallt, beziehungsweise ich dachte, es wären 4 Dreier, aber bei so einem Stepback war er dann wohl doch noch auf der Linie, deswegen waren es nur 3 Dreier und ein Zweier. Giannis hat einen Flamingo-Shot aus der Midrange, also so ein Dirk One-Legged Fadeaway über Gallinari reingeknallt. Chris Middleton hat noch per Drive gefinished und bei den Hawks ging dann halt auch nichts mehr, nachdem die am Anfang so gut getroffen hatten, war dann am Ende irgendwie so ein bisschen die Luft raus oder hat sie das Wurfglück verlassen, wie auch immer man das nennen möchte. Trae hat einmal in Transition noch gepusht und einen schönen Laserpass in die rechte Corner auf Hörter gepasst, der aber nicht verwandeln konnte. Auf der anderen Seite hat dann Chris Middleton einen langen Stepback-Zweier reingehauen zum 107 zu 100, also das war im Prinzip ein 5-Punkte-Swing, da hätte es dann ansonsten auch 105 zu 103 stehen können, aber so stand es dann 107 zu 100. Dann hat Trae noch so einen Hit-Ahead-Pass auf Hörter für einen Dreier gespielt, der auch nicht drin war. Ach, der Laser-Pass war auf Bogdanović. Ich habe mir Hörter aufgeschrieben, aber ich weiß, dass es Bogdanović war. Wie dem auch sei. Also war auf jeden Fall nicht drin. Dann hatte Trae noch selbst einen weit offenen Sidestep-Dreier nach einem Fake, der auch nicht drin war. Also da haben die Hawks im Prinzip 3 Dreier in Folge vergeben. Dann hat Giannis nochmal einen Fadeaway aus dem Post abgetroffen gegen 2 Defender und da war sie dann 9 Punkte vorne bei 1,45 auf der Uhr. Da war das dann schon einigermaßen entschieden. Auf der anderen Seite wurde dann nochmal ein Lobpass auf John Collins von Giannis geklaut. Giannis wurde gehackt und als dann Chris Middleton nochmal einen Midrange-Pull-Up verwandelt hat und damit dann 20 im vierten Viertel hatte, eine Minute vor Schluss, da war das Ding dann durch. Collins hat nochmal 2 Freiwürfe geworfen, aber das war dann erledigt. Also nach Trae's Verletzung ging es abwärts. Ich will jetzt auch nicht alles darauf schieben. Die Bucks sind das bessere Team und sie sollten halt auch solche Spiele gewinnen eigentlich. Chris Middleton kann mal so eine Explosion haben. gar keine Frage. Giannis spielt wirklich stark die letzten Spiele. Aber ohne Trae Young, ohne einen fitten Trae Young haben die Hawks halt einfach kaum noch eine Chance. Und dann hat sie am Ende ja auch so ein bisschen das Wurfglück verlassen. Also das Shooting der Hawks war vielleicht eh nicht über das ganze Spiel haltbar, aber war schon schade, dass wir das hier so nicht erfahren konnten. Chris Middleton, wie gesagt, Mann des Spiels, hat da im vierten Viertel das Spiel dann mit Giannis zusammen geclosed. Drew hat sehr gutes Playmaking gezeigt. Scoring war heute immer wieder mies bei ihm. Also es ist schon krass, wie inkonstant Chris Middleton und Drew Holiday sind. Also die haben selten mal auch zusammen ein gutes Shooting-Game und ein gutes Scoring-Game. Holiday heute mit 12 Assists, aber nur 6 Punkten, 2 von 11 aus dem Feld, kann seine 3-3 getroffen, nur 2 seiner 4 Freiwürfe, also total off. Middleton dagegen 38 Punkte aus 27 Shooting Possessions, sehr, sehr stark, 6 von 12 Dreier. 11 Rebounds auch, 7 Assists bei 4 Turnovers nur. Das ist effizient. Brook Lopez hat nur 25 Minuten gespielt. Wie gesagt, die Bucks haben viel Small gespielt. Mit Giannis auf der 5 oder dann noch mit 16 Minuten Bobby Portis. Mit Lopez lief es halt nicht so gut. Also das überzeugt mich auch immer noch nicht so richtig oder macht mir ein bisschen Sorgen für die Bucks, dass irgendwie diese Rolle von Brook Lopez oder auch sein Leistungsniveau, sein Leistungsvermögen offensiv und defensiv so sehr schwankt. Also die Bucks sind einfach insgesamt als Team, abgesehen von Giannis jetzt vielleicht in letzter Zeit, immer noch ein sehr unkonstantes Team. Also ich gehe mal davon aus, dass sie die Hawks jetzt hier relativ deutlich schlagen können, auch in diesen Conference Finals und dann in die Finals kommen. Und die Suns haben jetzt heute auch nicht besonders überzeugt. Und die Suns sind noch der Favorit, also habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber die haben jetzt nochmal 2 Chancen. Die können jetzt in L.A. entweder closen und ich erwarte eigentlich, dass sie besser spielen als heute im nächsten Spiel und auch besser gecoacht werden. Aber die Clippers, boah, also die sollte man einfach nicht unterschätzen natürlich. Und aber selbst wenn das nichts wird, dann hat man nur noch Game 7 zu Hause in Phoenix. Also würde mich schon sehr, sehr wundern und natürlich als Fan auch extrem enttäuschen, wenn die Suns nicht in die Finals einziehen könnten, nachdem sie jetzt schon 3-1 vorne lagen. Und die Bucks, die müssen auch noch zweimal gewinnen. Es steht hier jetzt 2-1 in dieser Serie. Also haben wir auch noch Zeit, das ein bisschen auszubügeln. Portis war ja jetzt auch nicht schlecht, ja, vor allem offensiv nicht. 15 Punkte, 4 Rebounds. Er hat den Gameplan ausgeführt. Er ist in Transition auch gerannt und alles, gar keine Frage. Ist auch ein guter Scorer und in diesem Matchup ja auch einigermaßen spielbar. Auch wenn Trae Young immer gerne das Mismatch gegen ihn sucht, aber wenn er nicht fit ist, dann bringt das natürlich auch alles nichts. Young war heute auch wieder auf bestem Wege zu einem sehr, sehr starken Spiel. 35 Punkte am Ende trotzdem. 6 von 14 Dreier, 5 von 6 Freiwürfen. Das macht 35 Punkte aus 26 Shooting Possessions. 4 Assists bei 4 Turnovers. Gallinari auch noch solides Spiel von der Bank. 18 Punkte. Auch hat auch immer wieder die Mismatches ausgespielt. Im Post-Up nach Switches. Von Collins, ja, müsste eigentlich ein bisschen mehr kommen. War effizient, 6 von 8 aus dem Feld, aber nur 13 Punkte, 8 Rebounds. Gerade wenn von Bogdanovic halt so wenig kommt, weil er angeschlagen ist, noch von Hörter nur 11 Punkte, dann muss Collins eigentlich mehr liefern, weil woher soll es kommen? Ne? Also Lou Williams 1 von 3 heute aus dem Feld, 5 Punkte in 18 Minuten, er tut's nicht. Hill hat nicht mal einen einzigen Wurf genommen in 15 Minuten. Okongwu ist auch kein Scorer. Und Cam Reddish zum Beispiel hat jetzt heute auch keine Minuten mehr gesehen. Auch Chris Dunn wurde nicht eingesetzt, also Tony Snell spielt auch nicht mehr. Das, glaube ich, werden wir alles nicht mehr sehen hier in dieser Serie oder wird keinen Unterschied mehr ausmachen können. Deswegen, wenn die Hawks hier noch irgendwie ein Spiel gewinnen wollen, dann darf das mit Trae Young jetzt nicht so schlimm sein, dann darf der vor allem das Spiel nicht verpassen. Ich habe mir eigentlich auch für morgen schon einen Gast abgecheckt, aber ich muss jetzt mal gucken. Also wenn Trae Young nicht spielt und es wird irgendwie ein heftiger Blowout, dann spare ich mir vielleicht auch die Aufnahme morgen früh hier. Es sind auf jeden Fall definitiv noch 2 weitere Pods geplant mit Gästen. Später in der Woche, da gibt es dann jetzt auch den Fragenaufruf auf steadyhq.com/jeden-tag-nba für die guten Menschen, die diesen Pod hier schon finanziell unterstützen jeden Monat. Die dürfen Fragen stellen, denn kann ich jetzt eigentlich auch schon sagen, das steht eigentlich fest, kann normalerweise auch nichts mehr dazwischen kommen. Ich werde mit Arne hier Fragen beantworten, die aus diesen Playoffs hier entstanden sind, sage ich jetzt einfach mal. Also vielleicht bitte noch nicht zu sehr Richtung Offseason oder Sachen, die gar nichts mit diesen Playoffs zu tun haben, sondern vielleicht Fragen, die euch während dieser Playoffs gekommen sind, so auch im Stile des Pods, den ich ja neulich mit Nico aufgenommen habe. Also Bigger Picture Stuff, auf die NBA bezogen, auf Teams bezogen, auf Spielertypen auch bezogen, Skillsets und so weiter. Wenn euch da irgendwas eingefallen ist oder jetzt einfällt, dann könnt ihr die gerne stellen auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Falls ihr schon unterstützt. Wenn nicht, dann freut es mich natürlich, wenn auch der eine oder andere dazukommt. Und da werde ich einen Part mit Arne aufnehmen und dann nochmal so ein Part mit Nico. Vielleicht fallen uns auch selbst noch ein paar Fragen ein. Je nachdem, was wir da so von euch bekommen. Ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr zu dem Spiel. Hawks haben verloren, obwohl sie ihre Dreier mit 41% getroffen haben. 15 von 37. Freiwürfe für nur 9 von 16. Ja, liegt daran, dass ihre Bigs 0 von 6 geschossen haben. Collins und Capella. Die Bucks am Ende auch mit 11 von 29. Also die haben in der zweiten Halbzeit die Dreier dann auch sehr gut getroffen. 8 von 15. 10 allein in der zweiten Halbzeit. Giannis ist jetzt übrigens der Spieler, der in einer Postseason die meisten 30 Punkte, 10 Rebounds Spiele hat seit Shaq im Jahr 2000. Der hatte 13 und Giannis hat jetzt schon 9. Muss man mal im Auge behalten, denn Giannis wird ja noch mindestens 6 Spiele machen. 2 in diesen und dann noch mindestens 4 in den Finals. Ja, das war's für heute zu den Conference Finals diesen Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis morgen, spätestens bis übermorgen nach Spiel 6 der Western Conference Finals. Da hören wir uns hier spätestens wieder. Bis dahin.